herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast mit Arndt Kobbers und heute Andrea Kauten. Ja, wunderbar, dass wir uns hier treffen können, Frau Kauten, im Pianosalon Cristofori, wo Sie ja gestern ein Konzert gegeben haben. Danke für dieses Präludium. Was war das, was Sie gerade gehört haben?
Das war kein Präludium, also das war nicht ein Chopin-Prälud, ja. Sondern es war natürlich ein Präludium, ein Vorspiel zu unserem Interview, aber es war aus Schumann Album für die Jugend, der Band für Erwachsene, das erste Stück.
Wie war es gestern, das Konzert?
Ich glaube, es war eine schöne Sache, eine runde Sache. Und ja, es ist immer sehr anstrengend. Also es hat ein großes Programm und eben die 24 Prélude von Chopin als Gegenüberstellung von Mussorgsky-Bilder, eine Ausstellung, so wie sie ja auf meiner neuesten CD zu finden sind.
Ist das Zufall, dass Sie dasselbe Programm gespielt haben wie auf der CD?
Nein, das war eigentlich kein Zufall. Das war ein sogenanntes CD-Release-Konzert. Es lagen zwar keine CDs auf und ich hatte auch keine mitgebracht, aber das war als CD-Release-Konzert gedacht, gestern.
Machen Sie das denn häufig oder haben Sie ein bestimmtes Programm, mit dem Sie dann mehrfach auftreten oder wechseln Sie von Konzert zu Konzert?
Ja, also man würde ja gerne ein Programm öfter spielen, aber es kommt halt eben auch immer auf den Veranstalter drauf an. Es kommt halt eben drauf an, wo hat man die Möglichkeit aufzutreten, was wird verlangt. Leider kann man die Programme oft einfach zu wenig spielen.
Sie haben ja auch eine eigene Konzertreihe in einer alten Fabrik im Südschwarzwald, die heißt Klassik im Kraftareal. Das heißt, mögen Sie solche ungewöhnlichen Konzertstätten wie das hier?
Ja, das mag ich, weil ich finde einfach, also auch hier, als ich gestern hier reingekommen bin, das war so, wow, okay, ganz spezielle Ambiance. Bei uns ist es jetzt wieder ganz anders, aber eben, es ist auch ein altes Industrieareal. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Und wir haben natürlich auch so die Infrastruktur einfach mal verbessert, dass wir da Konzerte, also sanitäre Installationen, Heizungen angebracht, dass wir da Konzerte veranstalten können. Und ich mag diese Orte, die haben einfach eine ganz, ganz spezielle Ausstrahlung, die einfach dann zeigt, Musik kann überall stattfinden. Also man kann eigentlich überall musizieren und das ist ja auch wichtig, dass die Musik wirklich unter die Leute oder die Leute zu der Musik kommen. Ja,
es wird ja so viel diskutiert seit vielen Jahren auch schon über Konzertformen, über Konzertdesign. Finden Sie, dass das eine schöne Alternative ist ab und zu zum richtigen Konzert, zum klassischen Konzert? Oder finden Sie, dass dieses ganze klassische Konzertambiente eigentlich überholt ist?
Wissen Sie was? Diese Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe, die hätte ich Ihnen wahrscheinlich noch vor einem Jahr nicht gegeben. Aber langsam, ja, komme ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, es muss was anderes entstehen. Natürlich, der klassische Konzertbetrieb ist als solches eine tolle Sache. Aber irgendwie durch Corona, ich meine, natürlich hat es jetzt wahnsinnig gefehlt, die Möglichkeit zu musizieren, die Möglichkeit, Konzerte zu veranstalten. Aber da hat man auch gemerkt, dass es eigentlich andere Wege geben könnte, weil es ja einerseits zu diesem Stillstand gekommen ist, andererseits dann so langsam wieder eben an anderen Orten wieder angefangen worden ist, was zu machen. Und doch eben deswegen auf Ihre Frage die Antwort, ja, ich denke doch, es wäre nicht schlecht, auch andere Wege jetzt zu gehen, langsam.
Ja, irgendwie ist es ja schon eine verrückte Entwicklung, dass man sich so Sorgen macht um die Klassik und um das Publikum. Und auf der anderen Seite wird so viel Geld investiert in neue Konzertsäle und Konzerthäuser, die alle nur dem klassischen Schema folgen, indem man eigentlich nur klassische Musik im traditionellen Weg spielen kann.
Das stimmt. Und ich weiß eben nicht, ich kann das jetzt schlecht beurteilen. Man sagt ja immer, die Schwellenangst der Leute in so ein, in Anführungszeichen, steriles Konzerthaus zu gehen. Und man sagt ja immer, es ist elitär, da gehen die Leute nicht hin oder sie brauchen einen ziemlichen Stoß, um dahin zu gehen. Ich denke an so einen Ort, da sagen sich die Leute, ah, das ist doch eine lockere Geschichte, da kommen wir mal und hören wir uns das an. Ja, ich denke, die ganze Sache hat zwei Seiten. Also es hat wirklich zwei Seiten. Ich finde ja selber so einen schönen Konzertsaal, das ist natürlich was Fantastisches. Aber ich setze mich ja auch tagtäglich mit Musik auseinander. Ich bin ja in der ganzen Geschichte drin. Wie empfindet das jetzt jemand, der, sagen wir mal, sich annähern will an die klassische Musik? Da könnte das eine Hemmschwelle sein, ja.
Ja, und wichtig ist natürlich auch, dass die Akustik stimmt, ne?
Ja.
Dass man nicht in einem Ambiente ist, das was schön aussieht, wo der Klang natürlich gar nicht stimmt. Stört Sie das eigentlich als Pianistin, wenn Sie das sehen im Publikum, während Sie spielen, dass dann da ein Weinglas getrunken wird oder dass jemand eine Bierflasche in der Hand hat?
Nein, das stört mich nicht. Also was stört, sind irgendwelche unerwarteten Geräusche. Also das habe ich jetzt lustigerweise an beiden Konzerten erlebt, sowohl am Samstag als jetzt auch gestern. Am Samstag war für mich die Schallquelle ganz klar zu eruieren. Also es war dann ein Hörgerät, das die ganze Zeit gepfiffen hat. Ja, und das ist dann ein Problem. Da ist man im Moment so wirklich draußen aus der Konzentration und denkt, was ist das jetzt? Ja. Aber wenn jemand mit einem Glas Wein da sitzt, das stört mich nicht. Also das, solange es nicht, ich glaube, es stören die akustischen Geräusche. Das stört, also wenn jemand da anfängt zu rascheln oder zu sprechen, das stört, weil es ist so viel Konzentration gefragt während einer Interpretation. Ja. Also da müssen Sie dann wirklich voll bei der Sache sein.
Ja. Wie ist es denn eigentlich nach einem Konzert? Also in einem normalen klassischen Konzertsaal, da gehen Sie dann ab und gehen in die Garderobe und sind dann erstmal getrennt vom Publikum. Und wenn Sie rauskommen, ist das Publikum weg in der Regel. Ja. Oder es kommt jemand, bekannte Freunde kommen, Sie besuchen dahinterher. Hier in so einem Ambient ist es ja anders. Mhm. In der Regel, dass die Leute noch da stehen und noch einen Wein trinken oder ein Bier trinken. Man kommt ja dann ins Gespräch oft hinterher.
Genau.
Finden Sie was angenehm oder finden Sie es eigentlich schöner, wenn Sie hinter die Ruhe haben und langsam wieder runterkommen?
Nein, ich finde das, wir haben das übrigens in unserer Konzertreihe auch. Also eben leider gestern war ja das hier auch nicht, weil wegen Corona geht es ja nicht. Also die Leute waren verschwunden. Ich bin hochgegangen, mich umzuziehen und dann war ja auch niemand da. Also ich finde das sehr, sehr schön. Nachher der gesellschaftliche Teil, das finde ich was sehr Schönes. Mhm. Und wir haben das in unserer Konzertreihe auch. Ich denke natürlich, von einer bestimmten Größe an können Sie das dann auch nicht mehr machen. Also ja, die Leute gehen dann vielleicht in Gruppen irgendwo hin, aber Sie als Künstler kommen ja dann nicht mehr in Kontakt mit den Leuten. Aber wir pflegen das auch. Also wir möchten, dass unsere Künstler eben nachher noch sich austauschen können mit dem Publikum.
Ja. Ich habe gesehen, Sie sind ja gestern angekündigt gewesen als die Klavierlöwin.
Ja.
Wo kommt denn dieser Begriff her?
Der kommt, glaube ich, von einem Artikel aus der Badischen Zeitung. Ich habe es gestern auch gesehen. Ja, das hatte wohl mal ein Journalist geschrieben. Und daher kam das.
Das ist nicht Ihr Marketing.
Nein, um Gottes Willen, nein.
Ja, was halten Sie davon? Ich meine, Klastenlöwe, Klavierlöwin habe ich noch nie gehört, aber
ja, das ist, wahrscheinlich eine Anlehnung.
Ist ja nicht nur positiv gemeint, ne, der Tastenlöwe. Ich meine, klar, der hat enorme manuelle Fähigkeiten aber es ist ja auch so ein bisschen zweischneidig.
Ja, oder? Wird als zweischneidig erachtet. Also das ist ja immer so auch die Geschichte, ich komme immer darauf zurück mit Liszt, nicht? Der ja da als Tasten- oder als Salonlöwe, Salonlöwe ist, glaube ich, Tastenlöwe ist noch weniger negativ behaftet, aber ich glaube, Salonlöwe nicht. Und ja, da habe ich mich ja immer auch dagegen gewehrt, habe ich gesagt, man tut dem guten Liszt wirklich Unrecht, weil bei ihm ja nicht in erster Linie die Virtuosität, obwohl, ich meine, die Stücke sind sehr virtuos, aber nicht in erster Linie die Virtuosität im Vordergrund steht, sondern es ist Mittel zum Zweck bei ihm, nicht? Also er wollte eigentlich diesen orchestralen Klang erreichen und damit eine unglaubliche Klang, also durch diese Klangpalette auch eine Ausdrucksmöglichkeit eröffnen. Ja. Aber eben, das ist Salonlöwe eigentlich, das ist wirklich negativ behaftet. Ich glaube, Tastenlöwe weniger, ja. Und die Klavierlöwin, das ist eine Kreation von,
aber ich weiß gar nicht mehr von schön, wem. Ja. Man denkt sich, nanu, und macht neugierig, das ist schon gut. Ja. Warum haben Sie dieses Programm so gewählt, die 24 Prelude, Opus 28 von Chopin und die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky?
Das war eine ganz spontane Entscheidung, also damals. Und zwar die spontane Entscheidung, das auf einer Aufnahme gegenüberzustellen. Natürlich kann man im ersten Moment sagen, was hat das miteinander zu tun? Also Mussorgsky, Chopin, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Komponisten, die eine ganz andere Klangsprache sprechen. Und trotzdem, diese Werke stehen für mich in einem, also was heißt direkten Bezug? Beide Werke sind ja eine Aneinanderreihung von kurzen Stücken. Also bei Mussorgsky ist es ja ein Spaziergang durch eine Gemäldeausstellung, also durch eine Galerie. Programmmusik, wenn Sie so wollen, aber Mussorgsky ist für mich weit mehr als nur Programmmusik. Also es ist nicht nur eine musikalische Darstellung von irgendwelchen Gemälden, sondern ich sage immer, es ist ein Spaziergang durch Seelenlandschaften. Ja. Da gehen Sie in die tiefsten Abgründe hinunter. Und bei Chopin ist es für mich eigentlich dasselbe. Das ist nicht nur ein Spaziergang durch die Tonarten, sondern genauso in kurzen, prägnanten Stücken, also auch bei Mussorgsky, das sind ja wirklich alles ist eine Aneinanderreihung von kurzen Stücken. Und bei Chopin dasselbe, also diese kurzen Stücke haben so eine Intensität. Da passiert in drei Zeilen musikalisch so viel, also emotional so viel, so muss ich sagen, emotional so viel. Nehmen Sie jetzt nur dieses C-Moll-Prelüde, nicht? Da sind Sie erschlagen. Drei Zeilen lang diese Akkorde, die da, bi, da, da. Und am Schluss stehen Sie da und sind völlig erschlagen, ja.
Ja, aber das finde ich einen interessanten Punkt, den Sie da sagen mit dem Mussorgsky, dass das eine Wanderung durch die Seelenlandschaften ist. Das führt ja oft in die Irre mit diesen Bildern, die dann auch zum Teil auch noch damit abgebildet sind und so. Mhm. Und dadurch bekommt das so eine Oberflächlichkeit, als wären es irgendwelche Bilder und Mussorgsky hat sich eine Melodie dazu einfallen lassen, das ein bisschen harmonisiert.
Genau.
Und dann hat sich's.
Und das ist es für mich eben genau.
Sind so Ohrwürmer, sind so schöne Ohrwürmer und.
Ja, und das sind sie eben. Ich sage, für mich ist es genau das nicht oder bestimmt nicht nur das, sondern wenn Sie da hinhören. Also nehmen Sie schon, ich meine, Sie haben die erste Promenade und da werden Sie da mal eingeführt und dann kommt dieser Gnomus nicht. Und komischerweise, ich denke dann immer an den Glöckner von Notre Dame, diesen armen, verstoßenen, elenden, Mann da, nicht, der von der Gesellschaft geächtet, in seiner Einsamkeit, in seinem Elend. Und ich finde, das hören Sie genau wieder in dem ersten Stück auch. Also diese Verzweiflung, dieses Elend, das ist alles da. Oder nehmen Sie den Ochsenkarren. Das ist ja nicht nur so ein Bauer, der da durch die Landschaft holpert mit seinem Ochsenkarren, sondern das ist eine Mühsal. Das ist ein verzweifeltes Ringen. Es gibt so einen Moment, wo man das Gefühl hat, es könnte einen Aufbruch geben und dann fällt es wieder zurück ins Nichts. Und dementsprechend ist ja auch dann die darauffolgende Promenade, die vor den Küken kommt, so ein Sinieren von weit weg. Also wirklich eigentlich fast wie eine Depression, nicht? Und dann kommen die Küken, die sind dann etwas, Gott sei Dank, etwas lockerer und etwas witziger. Aber dann kommt ja wieder der Samuel Schmuel und Goldenberg. Und auch da wieder diese Verzweiflung des armen Juden, nicht, der da fleht und bettelt. Und die Gegenüberstellung, das ist einfach, das ist doch menschlich wahnsinnig, was da abgeht. Nicht?
Ja. Also, ja, Sie haben eine ganze Reihe von CDs aufgenommen, aber ich habe gesehen, dass die Bilder einer Ausstellung haben Sie zweimal aufgenommen. Eine Ihrer ersten CDs ist es drauf und jetzt haben Sie es wieder eingespielt.
Genau. Die hatte ich damals als erste CD, da habe ich die im Konzert gespielt. Also es war dann ein Live-Mitschnitt und der wurde dann veröffentlicht.
Wie hat sich Ihre Sicht auf das Werk geändert? Warum haben Sie es jetzt nochmal aufgenommen?
Vielleicht weniger, weil sich meine Sicht so wahnsinnig geändert hat, sondern eben aus der Idee der Gegenüberstellung dieser zwei Zyklen. Weil für mich sind Parallelen, starke Parallelen da bei diesen zwei Zyklen, obwohl eben andere Zeitepoche, andere Tonsprache und trotzdem. Und offensichtlich, das kommt jetzt nicht von mir, aber ist im Booklet wohl drin, beide Zyklen setzen sich, also in beiden Zyklen kommt der Tod vor, nicht? Es ist ja auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist ja bei Mussorgsky ganz klar, weil es ja in Erinnerung an seinen verstorbenen Freund, den Maler Viktor Hartmann, geschrieben worden ist. Aber anscheinend auch bei Chopin. Also das kommt jetzt nicht von mir, das hat ein Musikwissenschaftler gesagt.
Ist das eigentlich manchmal schwierig, so die Reaktion des Publikums, weil doch die allermeisten Menschen, die nicht selbst Klavier spielen oder Klavierfreak sind, den Ravel im Ohr haben. Und vielen, könnte ich mir vorstellen, fehlt dann vielleicht ein bisschen was an Klangfarben, wenn es plötzlich nur noch aufs Klavier konzentriert ist.
Ja, also leider meinen die meisten Leute, dass Ravel das Original ist, ja. Mhm. Und wenn man ihnen dann sagt, nee, hört mal, das wurde ursprünglich für Klavier geschrieben. Und da sage ich jetzt ganz klar, also ich bevorzuge ganz eindeutig die Klavierfassung, weil mir ist die orchestrierte Fassung, obwohl die Orchestrierung von Ravel ist super und Mussorgsky hat ja, glaube ich, also Rimsky-Korsakow hat ja auch orchestriert, aber mir ist das schon zu geschliffen. Mhm. Also dieses Nackte, dieses Elementare, wo eben genau diese Abgründe so wirklich zur Geltung kommen, das finde ich persönlich halt in der Klavierfassung wieder. Mhm. Da braucht es für mich kein Orchester. Mhm. Also die sind toll, aber für mich ist die Klavierfassung immer noch an erster Stelle, ja. Mhm.
Aber hören Sie im Klavier, wenn Sie Klavier spielen, auch andere Instrumente? Es gibt ja viele Pianisten, die so orchestral spielen und auch sagen, hier ist das Horn und das ist hier wie die Klarinette und das ist die
Weniger, manchmal. Also manchmal versucht man einfach etwas von der Klangfarbe her anders zu machen. Ich meine,
unabhängig von Ravel, ne? Ich meine generell
Klavier. Ja, mhm. Also jetzt weniger bei Mussorgsky. Bei Mussorgsky steht für mich wirklich die Expressivität, also das Rüberbringen dieser tiefen Emotionalität steht da für mich im Vordergrund. Jetzt, da geht es für mich nicht über die Schiene, ah, jetzt hat der Ravel da irgendeinen Streicher genommen oder hier die gestopfte Trompete oder irgend sowas, sondern da ist wirklich eigentlich dieses Klagende, eben dann dieses repetitive Moment, wo drunter diese klagenden Terzen sind. Also da denke ich weniger in orchestralen Farben, ja.
Aber grundsätzlich, wenn Sie spielen?
Nein, auch nicht. Mhm. Auch nicht. Also selten, aber eher selten.
CDs, ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben eine ganze Reihe aufgenommen, alleine 8, wenn ich das richtig gesehen habe.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Für Sony Classical haben Sie eine ganze Reihe aufgenommen. Ja. Ich habe gesehen, also einmal Mozart und ansonsten war es nur Musik des 19. Jahrhunderts. Mhm. Mit zwei, und alles nur im Grunde genommen große Namen, mit zwei Ausnahmen, auf die ich gleich noch gern zu sprechen kommen würde. Beethoven, Brahms, mehrmals Schumann, Chopin, Mussorgsky, Liszt. Das heißt, glauben Sie an diese großen Meister und an die großen Werke?
Ja, ja. Also ich denke, die sind nicht umsonst auch immer wieder noch präsent. Das ist einfach Musik, die hat für mich immer wieder was zu sagen. Das ist noch aktuell bis zum heutigen Tag. Es ist intensiv, es ist emotional, es ist fantastisch durchkomponiert. Also was Sie wollen, ich finde da das, was ich brauche und was ich liebe, nicht? Mhm. Und klar, mein Kernrepertoire ist die Romantik. Also ich spiele auch sehr gern Beethoven. Mozart spiele ich eher selten, aber weil ich einfach finde, es gibt so hervorragende Mozart-Spieler. Und das hat sich jetzt so ergeben. Mein Kernrepertoire ist einfach die Romantik. Ja.
Mhm. Und Bach?
Ja, Bach finde ich natürlich auch fantastisch. Also ich spiele selten Bach im Konzert. Ich habe in einem der vorletzten Konzerte habe ich dann das italienische Konzert gespielt. Ja, klar.
Und die Impressionisten?
Habe ich jetzt weniger im Repertoire, weil irgendwie komme ich dann nie dazu.
Und Musik von heute?
Oder zeitgenössische später? Musik, nein. Ist noch nicht so mein Ding. Noch nicht so. Ich sage noch, wer weiß, kann sich ja noch ändern. Also.
Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass es sinnvoll ist oder wichtig ist, als Musiker sich zu beschränken auf ein bestimmtes Repertoire? Oder auf einen Bereich als Profi? Ne? Ich meine jetzt nicht so als Hobbymusiker oder als offener Musiker, sondern als wirklich Profi auf einen bestimmten Bereich?
Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, man ist ja in einem kreativen Beruf tätig. Und wenn man das Gefühl hat, ich möchte das jetzt machen, ich kann da dahinter stehen, dann denke ich, dann gibt es hier keine Grenzen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist zu sagen, ja, mach jetzt mal nur das oder mach nur das. Es ist auch eine Frage der Zeit, der Möglichkeiten, ja.
Naja, es gibt ja die Möglichkeit, wirklich alles mal anzureißen, sich in allem so ein bisschen auszukennen oder wirklich in die Tiefe zu gehen bei bestimmten Dingen.
Ja, eben, es ist auch eine Zeitfrage. Ja. Also es ist wirklich eine Zeitfrage, nicht? Man muss sich ja dann mit den Werken wirklich auseinandersetzen. Und ja, wir wissen ja alle, es braucht unendlich viel Zeit. Also.
Ja. Ja, und Sie haben als Pianistin ja den Riesenvorteil, aber auch die Last, dass es dieses enorme Repertoire gibt.
Das ist genau der Punkt.
Und Sie wirklich da immer auswählen müssen, womit beschäftigen Sie sich und
das ist was genau lassen der Sie Punkt. Am Ende liegen. Genau. Also ich glaube, das hat mal, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Pianist ausgerechnet. Also wenn er 300 Jahre leben würde, dann hätte er auch nur einen Bruchteil des Klavierrepertoires sich erarbeitet. Also von dem her gesehen ist ja schon klar, man kann nicht alles machen.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne auf diese zwei CDs zu sprechen kommen. Gut, ich weiß ja nicht Ihre ganzen Konzertprogramme, aber in den CDs kann man ja sehen, was Sie so gespielt haben. Eine CD mit Clara Schumann,
ja.
Robert Schumann und dem Klavierkonzert von Karl Reinecke.
Genau.
Was man ja so gut wie nie zu hören bekommt.
Das Konzertstück von Karl Reinecke.
Ein Konzertstück,
genau. Genau.
Warum haben Sie das aufgenommen oder warum haben Sie sich damit beschäftigt?
Weil ich es ein ganz tolles Werk finde.
Ich kenne das nämlich überhaupt nicht.
Oh, ich hätte Ihnen gerne eine CD. Ich schicke Ihnen sonst eine CD. Ich finde es ein ganz tolles, also wirklich prägnantes Stück. Und dann war ja da im Clara Schumann ja die Idee, natürlich das Clara Schumann-Konzert aufzunehmen. Und auch da hat es wieder was dazu gebraucht. Dann habe ich gesagt, ja klar, Karl Reinecke Konzertstück. Also das wird viel zu wenig gespielt. Mhm. Das hat einen unglaublichen Drive. Ich finde es ganz toll. Also ich schicke Ihnen die CD. Oh ja. Sie müssen sich das anhören. Guter
Tipp. Ja, danke schön. Und die zweite CD, da haben Sie Brahms das erste Klavierkonzert gekoppelt mit dem zweiten Klavierkonzert von Hermann Götz.
Genau.
Diesem Ostpreußen, der dann in die Schweiz gezogen ist.
Genau.
Und da relativ früh gestorben ist.
Genau.
Hatte das lokalpatriotische Hintergründe?
Nein, es hatte keine lokalpatriotischen Hintergründe. Der Hintergrund war auch da, eine Gegenüberstellung. Mhm. Zweier sich kennender und auch, ja, kann man sagen, befreundeter Komponisten, also zweier Zeitgenossen, die haben ja eben in derselben Zeit gelebt, die haben sich auch gekannt, die haben sich auch gegenseitig geschätzt, also sie waren eben befreundet. Und da war die Idee, mal zu zeigen, was hat der gemacht, also Brahms-Konzerte kennen wir ja, und was hat sein Kollege, sein Freund gemacht. Und so kam die Idee der Gegenüberstellung.
Ja. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, als ich jung war, Kind war, Jugendlicher war, hat man immer das zweite Konzert von Brahms gehört? Und in letzter Zeit wird das irgendwie überhaupt nicht mehr aufgeführt, habe ich das Gefühl, alle spielen nur noch das erste.
Ja, ich glaube, das zweite ist auch schwer zugänglich. Also, es ist
ich fand das gar nicht so. Ich fand das.
Also ich finde es großartig. Ja. Ich meine, ich finde es großartig. Ich würde gerne beide machen. Ja, also ich habe ja das erste aufgenommen. Das zweite hoffe ich immer noch, dass das noch was werden wird. Ja, aber klar, es ist, ich glaube, das erste ist schon noch, wenn man so hört, vielleicht einfacher zu hören, zu rezipieren. Aber das zweite vielleicht, es ist natürlich auch ein Riesenbrocken. Mhm. Es ist ja auch ein Monumentalwerk mit 4 Sätzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, die Spieldauer ist, ich kann sie gar nicht sagen, aber
ja, das ist lang,
glaube, das gegen so 50 Minuten, glaube ich.
Ja, es wird eine ganze LP, das weiß ich noch.
Ja, also schon, eben, vielleicht ist das mit dem Grund nicht.
Oh. Sie werden immer wieder angekündigt als ungarisch-schweizerische Pianistin. Mhm. Wo kommt das Ungarische?
Das Ungarische kommt eigentlich, eben meine Eltern sind beide aus Ungarn gekommen, in 56. Ich bin zwar schon in der Schweiz geboren, aber ich habe natürlich ungarische Wurzeln. Mhm. Und ich habe auch einen Großteil meiner Ausbildung dann wieder in Ungarn gemacht, an der Franz Liszt Musikakademie. Ich spreche auch Ungarisch, und ich spreche sehr gerne Ungarisch. Natürlich muss ich manchmal jetzt gewisse Wörter suchen.
Aber Ihr Name ist jetzt gar nicht Ungarisch.
Nein, das ist ganz interessant. Also Kauten ist angeblich lettischen Ursprungs. Ah. Wieso, wissen wir nicht. Aber einer meiner Cousins, der macht ein bisschen so Ahnenforschung. Also da gehen sogar die Wurzeln auch zurück nach, beziehungsweise ein Vorfahre, der ist auch nach Luxemburg ausgewandert. Also ich weiß nicht, wie sich das genau verhält, aber Kauten ist tatsächlich kein ungarischer Name. Aber mein Vater kommt genauso aus Ungarn wie meine Mutter, ja.
Also insofern lag das dann auch irgendwie nahe dann nach dem Studium. Sie sind ja stammen ja aus Basel und haben ja dann da auch studiert und sind ja dann nochmal eben da zur Franz Liszt Akademie nach Budapest gegangen.
Genau.
War das irgendwie so ein inneres Bedürfnis, dann nochmal nach Ungarn zu gehen? Oder hat Sie da tatsächlich die Akademie besonders gereizt
und
die
Musik? Es war auch wieder so eine Verknüpfung von Zufällen, wie ja sehr oft im Leben. Ich hatte damals einem ungarischen Pianisten, der ist jetzt schon lange tot, der hieß Ivan Engel. Das war auch ein Ungarer, der hat in Basel gelebt. Und dem habe ich vorgespielt und dann hat er gesagt, du musst nach Ungarn, das ist das Richtige für dich, du musst da an die Akademie. Ja, und da habe ich mich dann da mal angemeldet und habe die Anmeldefrist verpasst. Und dann war, oh Gott, oh Göttchen, ja, was jetzt? Und wir waren dann gerade in diesem Sommer in Ungarn und in Westungarn, also in Stein am Anger heißt die Stadt auf Deutsch, auf Ungarisch Szombathely. Mhm. Da findet jedes Jahr dieses Bartok-Seminarium statt. Und da hat mein Professor, zu dem ich eigentlich gehen wollte, jetzt mit meiner verpassten Anmeldefrist, der hatte da unterrichtet und dann habe ich halt bei ihm vorgesprochen und gesagt, ich würde gern zu ihm kommen, aber ich hätte mich zu spät angemeldet. Und da sagt er, ja, dann spielen Sie mir doch mal was vor und damit war die Anmeldung dann über den Tisch,
Und war das anders in Budapest, die Ausbildung, als in Basel?
Ja.
Das ist diese ungarische Schule? Und
ja, also für mich war es grundlegend anders. Und wenn ich gefragt werde, aber vielleicht sehe ich das jetzt total falsch, die Annäherung findet, also auch technische Probleme, in erster Linie findet mal die Annäherung über die Musik statt. Also es wird jetzt nicht unbedingt nur technisch gearbeitet, sondern gerade mal geguckt, was bietet die Musik an Lösungsansätzen für sage ich mal, ein technisches Problem, ja. Wie löse ich das auch mit Hilfe und durch die Musik? Also das war für mich eigentlich grundlegend anders, ja. Mhm.
Aber auch dieses, was man in Ungarn so zuschreibt, dieses, das Musikantische, dieses Emotionale.
Ja, genau, genau, genau.
Spielt auch eine starke Rolle.
Genau. Ja. Also ich habe ja zwei ganz liebe Kollegen, die kennen Sie bestimmt, das Klavierduo Stenzel. Mhm. Genau, und der Hans-Peter sagt immer, weißt du, dieses Musikantische bei dir.
Ja, ist das auch ein Grund, warum Sie so gerne Liszt spielen?
Ja, sicher, oder? Ja, ja. Das ist sicher ein Grund, warum mein Kernrepertoire die Romantik ist, ja. Mhm.
Hat denn Liszt viel Ungarisches? Man, da könnte man jetzt lange drüber streiten. War er Ungar, war er kein Ungar? Ich meine, ein Staatsbürger war ursprünglich Ungar,
genau.
Aber im deutschsprachigen Teil aufgewachsen, heute Österreicher.
Genau, da kann man jetzt wirklich drüber streiten.
Er hat sich ja wohl als Ungarn gesehen, konnte aber nicht vernünftig Ungarisch. Ne?
Genau, das ist nämlich das Interessante. Wobei ich sage, in seiner Musik hat man das Gefühl, er würde Ungarisch sprechen, also er würde die Sprache beherrschen aufgrund der Betonungen, nicht? Mhm. Diese lange, also im Ungarischen betonen sie ja die erste Silbe und das finde ich in seiner Musik wieder. Und dann denkt man sich, der Mann konnte die Sprache nicht, aber er hatte wohl doch ein Gehör für...
Da ist er in einer deutschsprachigen Umgebung überwiegend aufgewachsen.
Ja, er ist ja, also... Das war damals noch beim Neusiedlersee, also mhm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber damals war es noch, glaube ich, Ungarn. Heute ist es Österreich, genau. Wieder. Mhm. Und er konnte wohl kein Ungarisch, aber eben er hat sich ganz stark als Ungare gefühlt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich empfinde das auch so, wenn ich seine Musik spiele. Ja. Also dann denke ich mir, der Mann ist doch Ungare, hört doch mal alle hin, das ist doch ganz klar, ja.
Ja, wobei er dann immer noch Weltbürger wurde, ne? Aber
ja, ja, ja.
Ja, hat ja dann doch so seine Wurzeln. Ja. Ja. Auf eine Sache möchte ich noch gern zu sprechen kommen. Bei der Klassikenkraft Areal, da habe ich ein Interview gelesen, da sagen Sie, Sie konzentrieren sich bei den Einladungen auf reifere Künstler, die sich dem Starsystem entziehen.
Ja.
Warum ist das so?
Weil ich einfach denke, die Musik sollte im Vordergrund stehen. Also es geht jetzt hier nicht darum, irgendeinen gehypten Namen zu haben, sondern einfach einen guten, reifen Künstler. Der,
aber was haben Sie gegen die Jungen, die mit viel Temperament und Elan und
Monopole brauchen? Ich habe nichts gegen die Jungen, überhaupt nicht. Also nein, das muss man, also das ist überhaupt nicht
gemeint. Oder würden Sie sagen, im Gegenteil, die ganze Branche stürzt sich immer wieder auf die Jungen und die reiferen, etwas älteren.
Ja, also es ist auch nicht wertend gemeint. Ich habe überhaupt nichts gegen die Jungen. Also wissen Sie, bei uns geht es ja ein bisschen locker. Wir haben nicht so viele Konzerte wie hier jetzt im Pianosalon. Und das läuft über persönliche Kontakte bei mir. Also die Musiker, die kommen, die kenne ich schon. Oder es sind wieder Kollegen von Kollegen, die ich schon kenne. Und deswegen... Ja, hat sich einfach so ein bestimmter Künstlerstamm herausgebildet. Und natürlich, ich bevorzuge schon einfach so den reiferen Künstler. Das ist...
Wobei mir ein Jazzmusiker das mal gesagt hat vor einiger Zeit, und ich hatte das Gefühl, er hat recht, in den Festivals wird man eingeladen, wenn man ganz jung ist und noch so ein vielversprechendes Talent, oder wenn man ein Altmeister ist. Und die Leute, die dazwischen sind, also gerade so, weiß nicht, so 40, 50, 60 oder was, da ist es wahnsinnig schwer, an Konzerte ranzukommen. Es sei denn, man ist jetzt der große Starname. Ich weiß nicht, ob das in der klassischen Musik auch so ist, aber vielleicht ist das auch so eine Delle.
Das kann sein.
Dass die Jungen, die kriegen alle möglichen Förderprogramme und man freut sich über immer neue Gesichter.
Ja.
Und natürlich diese Altstars, die es dann über lange Zeit geschafft haben, die werden auch hofiert. Mhm. Zu Recht will ich jetzt gar nicht wertend meinen. Mhm. Aber die auf der halben Strecke irgendwo, die haben es dann vielleicht besonders schwer.
Also das habe ich jetzt unter diesem Aspekt noch gar nie mir überlegt, aber es ist sehr interessant, was Sie jetzt sagen oder was eben der Kollege da aus dem
Jazz. Also im Jazz würde ich sofort sagen, ja, das stimmt. Okay. Klassik bin ich mir nicht so sicher, aber könnte vielleicht auch was dran sein.
Könnte was dran sein. Also jetzt, wo Sie sagen, ich finde es einen ganz interessanten Aspekt, ja. Klar, die Jungen, wissen Sie, es ist ja... Man sucht immer so eine Sensation. Also da geht es ja dann auch wieder nicht um die Musik, da geht es um irgendeine Entdeckung wieder eines Jungstars. Und das ist nicht das, was mich interessiert in der Musik. Mhm. Also das ist natürlich ganz toll. Und ich meine, die können ja was, das geht gar nicht darum. Mhm. Aber eigentlich diese Mechanismen, die stehen für mich nicht im Vordergrund. Wenn ich meine Konzerte plane, dann geht es ohne diese Mechanismen.
Ja, ja. Wobei es natürlich schon die Individuen sind und die Interpreten mit ihren Persönlichkeiten, die Musik zum Klingen bringen und vor allem auch auf unterschiedliche Weise zum Klingen bringen.
Genau.
Insofern.
Genau.
Ja.
Und das ist ja das Interessante. Ich meine, deswegen kann man sagen, was, jetzt spielt schon wieder einer diese Beethoven-Sonate. Ah ja, spielt schon wieder einer dieser Beethoven-Sonate. Aber erstens mal ist es Musik, die kann man 100.000 Mal spielen. Zweitens, ja, hör dir mal an, wie der sie spielt, nicht? Der macht jetzt was anderes, weil das ist ja das Faszinierende. Und das wissen viele, also so Amateure wissen das gar nicht. Mir hat mal jemand gesagt, ja, warum ist das dann anders? Ja, sage ich, natürlich ist es anders, weil jeder bringt ja seine Individualität mit rein, jeder atmet ja anders, jeder hat ein anderes Temperament. Und das ist ja das Faszinierende, was macht XY da draus und was macht AB da draus nicht? Ja. Also das ist immer wieder eine neue Welt.
Ja. Der zweite Teil dieser Aussage, was Sie da sagten, die Musiker, die Sie einladen, sind die, die sich dem Starsystem entziehen. Mhm. Gibt es das überhaupt in der Form noch? Und ich meine, Sie waren ja auch mal ein Teil insofern, als Sie für die Sony lange Zeit aufgenommen haben.
Ja, da ist jetzt auch wieder die Frage, bis wohin geht Starsystem und wohin nicht. Also ich denke, es gibt natürlich Kollegen, denen ist es ganz wichtig, also sich vermarkten zu lassen und omnipräsent zu sein. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich sagen, du, ich habe nicht die Zeit und nicht die Energie, mich darum zu kümmern. Ich bin schon froh, wenn ich mein Alltagspensum bewältigen kann. Und also ja, mir liegt das Zweite näher, weil eben, ich sage auch, also die Beschäftigung mit dem Instrument, die tagtägliche, wenn man dann gerade mal wieder so eine Arbeitsphase hat, die nimmt ja so viel Energie und Zeit in Anspruch. Wo haben Sie da noch Zeit, sich mit umliegenden Angelegenheiten zu beschäftigen, nicht?
Ja, was wahrscheinlich auch immer stärker ist, nicht? Dass man präsent sein muss, auch in diesen sozialen Kanälen,
ja.
Man muss PR machen und all sowas.
Ja.
Oder muss das alles auslagern an irgendwelche Agenturen?
Ja.
Naja, aber ist es Ihnen wichtig, weiterhin CDs zu machen? Sie machen ja jetzt, sind eben nicht mehr bei der Sony, jetzt machen Sie bei Solo Musiker nach wie vor CDs. Haben auch vorhin gesagt, es wäre schön, nochmal den Brahms zweite Konzert aufzunehmen.
Ich würde gern noch eine, ein, zwei machen, doch. Da habe ich... Ja, also jetzt mal so. Ich meine, ich weiß ja nicht, was...
Es ist ja schon eine eigene Kunstform, ne? Ich meine, Konzert und Aufnahmestudio oder ohne Publikum aufzunehmen.
Ja, ist was anderes. Ich mag es eigentlich. Ich mag es aufzunehmen. Was ich dann nicht mag, ist die Nacharbeitung. Also das müsste ich nicht haben. Das ist dann so viel Aufwand. Aber eben, ich hätte schon noch den Wunsch, so das eine oder andere zu machen, doch.
Mögen Sie das Arbeiten im Studio?
Ja.
Die sich versenken und dann...
Ja, genau. Genau.
Oh ja. Ja, vielleicht allerletzte Frage. Wenn Sie mal so durchhängen und Ihre Laune nicht die allerbeste ist, gibt es dann eine Musik zu spielen oder zu hören, wo Sie wissen, dann geht es Ihnen wieder gut, dann bekommen Sie Energie, gute Laune, Kraft, Mut?
Das ist jetzt ganz lustig, was Sie fragen, weil ich habe diese Frage schon mal gestellt bekommen. Und da habe ich dann gesagt, das war eine Journalistin vom Schweizer Radio, da habe ich gesagt, nee, wenn es mir nicht gut geht, dann mag ich gar keine Musik hören. Mhm. Dann ist Musik für mich ganz weit weg. Das war jetzt vor einigen Jahren und ich habe gerade in letzter Zeit gemerkt, wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich das Radio an. Und dann läuft da hoffentlich klassische Musik. Also ich habe ja sowieso meistens einen Sender eingestellt. Wobei ich höre auch andere Sachen zwischendurch. Also ich mag auch sehr gerne Jazz, nicht? Mhm. Und manchmal eben auch Pop-Songs. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also das höre ich mir gar nicht an, sondern im Gegenteil. Und da merke ich jetzt, also ich hatte jetzt auch gerade so die letzten Tage, das hat mir so wie Kraft gegeben, wie Energie. Also es dreht sich jetzt ein bisschen ins Gegenteilige. Ich höre dann irgendwas. Es gibt nichts Spezielles, aber ich höre dann irgendwas. Ich mache einfach das Radio an und denke, wow, toll, Musik ist einfach was Schönes. Oh, und dann kommen so die Lebensgeister wieder, ja.
Oh ja. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, Herr danke Kauten. Auch.
Vielen Dank Herr fürs Kauten. Zuhören. Und der Schumann vorhin war so schön. Haben Sie nicht Lust, noch ein Stück zu spielen zum Abschluss?
Was soll ich Ihnen denn noch spielen? Denn nochmal einen Schumann? Oder?
Gerne.
Ja. Oder vielleicht... Das erste Prälud. Oh, mal gucken, ob ich das jetzt noch hinkriege, so uneingespielt.
Dann stelle ich mich nochmal hier mit dem Aufnahmegerät. Richte das einfach Richtung Klavier. Thank you.
Vielen Dank.
Danke auch.